Wer sich, wie wir es heute tun wollen, dem Johannesevangelium zuwendet, begibt sich in ein Labyrinth von Problemen, unvergleichlich stärker als bei den ersten drei Evangelien. Und die Problematik wird schon von der Stellung des Johannesevangeliums im Neuen Testament angezeigt. Obwohl einem Apostel zugeschrieben, begegnet es im Neuen Testament erst hinter den Evangelien, die nach den Apostelschülern Markus und Lukas benannt sind. Und wenn man außerdem beobachtet, dass es zwischen das Evangelium und die Apostelgeschichte des Lukas eingeschoben ist und dies einheitliche Doppelwerk auseinanderreißt, dann entsteht der Eindruck, dass das Johannesevangelium noch im letzten Moment Eingang in das Neue Testament gefunden hat, als dessen Bildung, so um das Jahr 170, eigentlich schon abgeschlossen war und darum mit dem letzten Platz der vier Evangelien Vorlieb nehmen musste. Und in der Tat wissen wir aus zuverlässigen Nachrichten aus der alten Kirche, sind die einzigen, die wir haben über die Bildung des Neuen Testamentes, dass das Johannesevangelium nur gegen den erheblichen Widerstand einflussreicher kirchlicher Kreise in das Neue Testament aufgenommen wurde. Das Johannesevangelium bzw. sein Verständnis waren also von Anfang an umstritten. Und wenn sich daran bis heute nichts geändert hat, liegt das zum Teil an der Tatsache, dass die Quellenlage für das Johannesevangelium undurchsichtig ist. Während man nämlich im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium, wie wir sahen, die Hand des jeweiligen Evangelisten relativ leicht von seinen Quellen, dem Markusevangelium und der verloren gegangenen Spruchquelle abheben und auf diesem Wege die Eigenarten dieser beiden Schriftsteller gut erkennen kann, geht das Johannesevangelium so sehr eigene Wege, dass man nicht selten sogar gefragt hat, ob sein Verfasser überhaupt eines der anderen Evangelien gekannt hat. Solche Erkenntnis kann man nun freilich nicht ernsthaft in Zweifel ziehen, denn auch der vierte Evangelist schreibt ein Evangelium und muss sich zumindest für die literarische Form seiner Schrift eines der anderen Evangelien zum Vorbild genommen haben. Welches oder welche von ihnen er aber gekannt hat, ist nicht ohne Grund umstritten, und schon diese Beobachtung gibt zu erkennen, wie wenig er bloßer Tradent und wie sehr er selbstständig arbeitender Schriftsteller gewesen ist. Was aber war sein schriftstellerisches Interesse? Und was hat ihn veranlasst, ein neues Evangelium zu verfassen? Ein im modernen Sinn historisches Interesse hatte er jedenfalls nicht. Und wo immer man in den letzten 250 Jahren in Erfahrung bringen wollte, was der irdische Jesus wirklich gelehrt und getan hat, sank das Johannesevangelium rapide im Kurs, zumal niemand mehr heute ernsthaft die Tradition, die in der alten Kirche stark verbreitet war, teilt, das Johannesevangelium sei eine apostolische Schrift von Johannes, dem Jünger Jesu in hohem Alter, wie man in der alten Kirche meinte, in Ephesus verfasst. Wer dagegen seinen Verfasser als theologischen Schriftsteller zu erfassen suchte, der hat ihn schon in der alten Kirche oft in höchstem Ton gelobt. Dass man in der alten Kirche der Überzeugung war, der Apostel Johannes, dem man dieses Evangelium ja zugeschrieben hat bei der Bildung des Kanons, habe im hohen Alter als letzter der Evangelisten ein Evangelium schreiben wollen, das weniger erinnernder Bericht sein wollte, als vielmehr die Ausarbeitung theologischer Gedanken auf einer sehr hohen Stufe der Reflexion. Das hat schon Clemens von Alexandrien zu Beginn des dritten Jahrhunderts, ein bekannter ägyptischer Kirchenlehrer, gesagt und deshalb das Johannesevangelium als geistliches Evangelium über die drei anderen Evangelien gestellt, die er fleischliche Evangelien nannte. Und dieses Urteil ist dann fortgepflanzt worden. Luther hat in seiner Vorrede zum Neuen Testament 1522 das Johannesevangelium das einzige zarte rechte Hauptevangelium genannt und den anderen dreien weit, weit vorzuziehen und höher zu heben. Für Herder war es das Evangelium im höheren Ton, für Schelling das Evangelium der vollendeten Religion und so weiter. Einer der bedeutendsten, wenn auch umstrittenen Theologen unseres Jahrhunderts, Rudolf Bultmann, hat in diesem hohen theologischen Sinn als ein wissenschaftliches Hauptwerk eine Auslegung des Johannesevangeliums geschrieben, die oft als das bedeutendste Kommentarwerk angesehen wird, das überhaupt je zu einer Schrift des Neuen Testamentes verfasst wurde. Einer seiner Schüler, der jüngst verstorbene Ernst Käsemann, hat aber dann zwar daran festgehalten, dass das Johannesevangelium ein Werk der theologischen Reflexion sei, gegen Bultmanns Auslegung, die dem Johannesevangelium höchsten theologischen Rang zusprach, aber energisch protestiert und sich auf die Seite derer geschlagen, die sich gegen die Aufnahme des Johannesevangeliums in das Neue Testament gewehrt hatten, weil sein Verfasser, so war die Meinung Käsemanns, einer zur Gnosis hin tendierenden Entweltlichung des christlichen Glaubens das Wort rede und mit solcher kritischen Einschätzung der Theologie des Johannesevangeliums hat er manche Zustimmung gefunden und findet sie bis in unsere Tage. Besteht also Einmütigkeit darin, dass nicht historische Information, sondern theologische Reflexion das Johannesevangelium bestimmt, so bleibt die Frage, wie es zu solch unterschiedlicher Einschätzung dieser theologischen Leistung des Verfassers des Johannesevangeliums kommen kann, wie wir sie beispielhaft bei Bultmann und bei Käsemann beobachten können. Ein Versuch, diese Frage zu beantworten, ist die Erklärung, das Johannesevangelium sei gar kein einheitliches schriftstellerisches Werk, das einen Autor habe. Es sei das Produkt einer Schule und von vielen Händen miteinander und nacheinander verfasst worden. Oder ihm liege eine erste Schrift zugrunde, die von einem zweiten oder auch einem dritten Verfasser in seinem eigenen Sinn ergänzt und bearbeitet worden sei. Die Mehrdeutigkeit des Johannesevangeliums beruht nach dieser Auffassung also auf seiner Mehrschichtigkeit. Und in der Tat weist das Johannesevangelium viele Brüche und Spannungen sowohl formaler wie inhaltlicher Art auf, weshalb zum Beispiel Bultmann seine eindrückliche einheitliche Auslegung nur durchführen konnte, indem er behauptete, der Verfasser des Johannesevangeliums habe sein Werk unvollendet und auf vielen einzelnen Bögen und Zetteln hinterlassen. Und als es aus seinem Nachlass herausgegeben wurde, habe man die vom Evangelisten geplante Anordnung des Textes oft verfehlt, Reden auseinandergerissen und außerdem habe der Herausgeber manches hinzugefügt, was sich charakteristisch von den Gedanken des Evangelisten unterscheide. Bultmann hat deshalb versucht, diese Ergänzungen durch den Herausgeber auszuscheiden und außerdem durch Umstellungen von Redestücken und Erzählungen die ursprüngliche Gestalt des Evangeliums wiederherzustellen. Ein Unterfangen, dem ein Kollege mit der ironischen Bemerkung widersprach, einen solchen ursprünglichen Zusammenhang des Johannesevangeliums herzustellen, gleiche der Aufgabe, aus einer Kette von Würsten das Schwein zu rekonstruieren. Viele Exegeten resignieren deshalb vor der Aufgabe, die Erklärung des in seiner literarischen Gestalt so undurchsichtigen und in seiner Deutung so umstrittenen Johannesevangeliums mit der Frage nach seiner Entstehung zu verbinden. Denn schließlich, so meinen sie, habe sich auch der Schriftsteller, der das Johannesevangelium in seiner jetzt uns vorliegenden Gestalt auf den Weg gebracht hat, wie auch immer das im Einzelnen passiert sein mag, dabei etwas gedacht. Und darum müsse man es so verstehen, wie es uns vorliegt. Damit aber beißt sich die Katze in den Schwanz, Denn gerade dann, wenn man versucht, das vorliegende Evangelium zu erklären, steht man vor den zahlreichen Schwierigkeiten, die seine theologischen Eigenarten, seine inneren Spannungen und seine literarischen Brüche und auch Widersprüche dem Ausleger bereiten und ihn fragen lassen, was sich denn der Verfasser einer solchen, literarisch so unbefriedigenden Schrift gedacht haben mag. Und es ist diese Frage, deren Beantwortung in den letzten 200 Jahren die kaum zu übersehende Fülle an widersprüchlichen literarischen Hypothesen zum schriftstellerischen Charakter des Johannesevangeliums erzeugt hat, ohne dass irgendeine Klarheit geschaffen worden wäre, also ein Konsens erreicht worden wäre. Ich kann mich also im Folgenden auch nicht auf einen solchen Konsens der Forschung berufen, wie es bei der Erklärung der drei anderen Evangelien, wenigstens teilweise, etwa im Blick auf die Quellenfrage, der Fall war, sondern ich gebe das Ergebnis meiner eigenen Forschungsarbeit wieder, die natürlich auf vielen Einsichten aufbaut, die in der Forschungsgeschichte der letzten 200 Jahre bereitliegen. Ich sagte schon, dass das Johannesevangelium nur gegen den Widerstand bestimmter kirchlicher Kreise Aufnahme in das Neue Testament gefunden hat. Man nannte in der alten Kirche die Gegner des Johannesevangeliums Alloger. Alloger, eine doppelsinnige Bezeichnung, die diese Leute einmal als Unvernünftige charakterisiert. Das griechische Wort Alogos heißt unvernünftig. Logos ist ja Vernunft und Verstand auch. Zum anderen als solche, die das Logos-Evangelium verwerfen, denn das Johannesevangelium wurde nach seinen ersten Worten, im Anfang war der Logos, das Wort, gerne und rühmend als Logos-Evangelium bezeichnet. Ein Evangelium gleichsam im höheren Ton. Wir können noch heute beobachten, dass und in welcher Weise diejenige Gruppe, die sich gegen den Widerstand der Alloger durchsetzte, das Johannesevangelium bearbeitet hat, um es für die Aufnahme in das Neue Testament zu empfehlen. Mit Erfolg. Den deutlichsten Hinweis auf eine solche Bearbeitung gibt das letzte, das 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium selbst umfasst nämlich die Kapitel 1 bis 20 und es endet mit einer förmlichen Schlussbemerkung, die auf das ganze Buch zurückblickt. Am Ende von Kapitel 20 heißt es, auch noch viele andere Zeichen hat Jesus vor seinen Jüngern getan, von denen in diesem Buch nicht berichtet wird. Diese aber sind berichtet, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir werden auf diese Schlussbemerkung noch zurückkommen. Jedenfalls ist deutlich, dass diese Worte den Buchschluss bilden und das nun noch folgende Kapitel 21 demzufolge ein Nachtrag ist. Ein Nachtrag, in dem vor allem zwei Jünger zusammen mit dem auferstandenen Christus begegnen, nämlich Petrus und ein namenloser Jünger, von dem es mehrfach heißt, dass Jesus ihn lieb hatte. Und den wir darum nicht ganz zutreffend als Lieblingsjünger zu bezeichnen pflegen. Nicht ganz zutreffend, denn damit ist nicht gemeint, dass er ein besonders geliebter Jünger gewesen sei, sondern der Ausdruck bezeichnet, wenn man ihn philologisch untersucht, einen für einen besonderen Auftrag auserwählten Jünger. Dieser besondere Auftrag dieses sogenannten Lieblingsjünger besteht aber nun darin, so erfahren wir in Kapitel 21, das Evangelium zu verfassen. Denn es heißt am Ende dieses Nachtragskapitels von diesem Lieblingsjünger, dies ist der Jünger, der alle diese Dinge bezeugt und dies alles aufgeschrieben hat. Nun begegnet dieser Lieblingsjünger außer in dem Nachtragskapitel 21 auch an einigen Stellen im Evangelium selbst. Und man kann zeigen, dass so wie Kapitel 21 angefügt wurde, diese Stellen in einen älteren Zusammenhang eingefügt worden sind. Schaut man sich nun alle Berichte an, in denen der Lieblingsjünger auftritt, so fällt auf, dass er stets neben bzw. im Gegenüber zu Petrus begegnet. Beim letzten Mal, ich führe die Stellen kurz an, sitzt er neben Jesus und fragt ihn nach dem Namen des Verräters, tut dies aber erst, nachdem Petrus ihm einen Wink gegeben hatte. Der Lieblingsjünger vermittelt Petrus nach der Verhaftung Jesu den Zugang zum Palast des Hohen Priesters. Und während Petrus im Hof des Hohen Priesters verleugnet, steht wenig später der Lieblingsjünger unter dem Kreuz. Auf die Kunde vom leeren Grab machen sich Petrus und der Lieblingsjünger gemeinsam auf den Weg. Der Lieblingsjünger erreicht es zuerst, aber Petrus geht zuerst hinein. Das Nachtragskapitel berichtet von dem wunderbaren Fischzug am See Genezareth, in dessen Verlauf der Lieblingsjünger Jesus als Erster erkennt, Petrus sich aber als Erster ihm entgegen in das Wasser wirft. Nachdem so dann Petrus für sein hohes Amt der Kirchenleitung berufen worden ist, weide meine Lämmer, sagt Jesus beiden ihr künftiges Geschick voraus, dem Petrus das Martyrium, dem Lieblingsjünger ein hohes Alter. Der Lieblingsjünger erscheint also in einer jeweils unterschiedlichen, stets aber bezeichnenden Gemeinschaft mit Petrus in der Nähe Jesu. Nun ist Petrus der bekannte und hochgeachtete Jünger und Apostel und Märtyrer, der in allen Evangelien als der herausragende Nachfolger Jesu begegnet. Wenn nun diejenigen, die das Johannesevangelium in das Neue Testament aufgenommen wissen wollten, den Lieblingsjünger auf solche Weise neben Petrus gestellt in das Evangelium einführen und am Ende dann als dessen Verfasser vorstellen, so liegt am Tage, dass sie durch diese Verbindung das Johannesevangelium unter apostolische Autorität stellen wollten. Denn wer in gleicher Weise wie Petrus von Jesus als Jünger ausgezeichnet und gewürdigt wurde, hat auch selbst den Rang eines Apostels und einer apostolischen Schrift, und darum ging es ja jener Hand, von der die Gestalt des Lieblingsjünger in das Johannesevangelium eingebracht wurde. Einer apostolischen Schrift kann man die Aufnahme in das Neue Testament nicht verwehren. Bedenkt man zudem, dass die Zusammenstellung des Neuen Testamentes etwa um das Jahr 170 im Umkreis der römischen Gemeinde vorgenommen worden ist, die Petrus als ihren Gründer ehrte, wird deutlich, warum der Lieblingsjünger seine apostolische Autorität gerade durch die Nähe zu Petrus empfängt. Die römische Gemeinde ehrt sich auch selbst und ihren Gründer, wenn sie das Johannesevangelium mit in das Neue Testament aufnimmt. Das Johannesevangelium selbst beansprucht allerdings gar nicht, von einem Apostel und Augenzeugen geschrieben worden zu sein. Doch war der Versuch, es mit Hilfe der Gestalt des Lieblingsjüngers unter apostolische Verfasserschaft zu stellen, um seine Aufnahme in das Neue Testament zu erreichen, von Erfolg gekrönt, wie wir bis heute ja wissen. Und wenn dabei der namenlose Lieblingsjünger mit dem Apostel Johannes identifiziert wurde, unter dessen Namen das Johannesevangelium von Anfang an im Neuen Testament erscheint, so ist dies insoweit nicht unbegründet, als der Lieblingsjünger selbst zwar anonym bleibt, aber schon der Schöpfer dieser Gestalt durch manche Hinweise zu erkennen gegeben hat, dass wir es bei ihr mit Johannes, dem Sohn des Zebedäus und dem Bruder des Jakobus, zu tun haben sollen. Es war kein Schriftsteller und kein Evangelist, sondern ein Herausgeber, der jene Passagen dem Johannesevangelium ein- und anfügte, die sich auf den Lieblingsjünger als Verfasser des Evangeliums beziehen. Ihm ging es nicht darum, das Johannesevangelium für seine Zeit fortzuschreiben, und entsprechend zu bearbeiten. Sein Interesse richtete sich auf das überkommene Johannesevangelium und sein erfolgreich angestrebtes Ziel war, die Aufnahme dieser überlieferten Schrift in das Neue Testament zu erreichen. Da wir nach den Evangelisten als Schriftstellern fragen, können wir uns also von diesem Herausgeber jetzt verabschieden und die schwierig zu beantwortenden Fragen müssen auf sich beruhen bleiben, was einerseits die Gegner des Johannesevangeliums, die Aluger, zu ihrer Ablehnung dieses Evangeliums bewogen haben mag und welche Leute es andererseits waren, die sich erfolgreich für die Aufnahme des Johannesevangeliums in das Neue Testament einsetzten und warum sie Wert auf das Johannesevangelium legten. Genug, dass wir diesen Leuten zwar nicht das Johannesevangelium, wohl aber dessen Aufnahme als apostolische Schrift und seine Überlieferung im Neuen Testament verdanken. Löst man nun die auf den Lieblingsjünger bezogenen Passagen mitsamt dem Nachtragskapitel aus dem Johannesevangelium heraus, wird dadurch zwar in mancher Hinsicht der Zugang zu dieser rätselvollen Schrift erleichtert, ihre durchgehenden inneren Spannungen und formalen Brüche aber werden auf diese Weise nur zum geringsten Teil beseitigt. Die zentralen Fragen, die wir eingangs formulierten, bleiben also offen. Nun gibt freilich, und wollen wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, nun gibt das Johannesevangelium eine konkrete und bewegende Situation der frühen Christenheit deutlich und ausdrücklich zu erkennen, nämlich die Situation des sogenannten Aposynagogos, des Ausschlusses der Christen aus dem Verband der Synagoge. Es ist jene Situation, in der auch, wie wir gesehen haben, das Matthäusevangelium entstanden ist. In der Generation, die auf die Zerstörung des Tempels zu Jerusalem im Jahre 70 folgte, wurden die Pharisäer, die bis dahin eine jüdische Richtung unter vielen waren, zur allein bestimmenden Autorität in den jüdischen Synagogen, die sich nun ganz den pharisäischen Lehrmeinungen anschließen und sich nach der strengen rabbinischen Auslegung des mosaischen Gesetzes richten mussten. Wer dazu nicht bereit oder imstande war, musste die Synagoge verlassen und dazu gehörten neben den vielen gottesfürchtigen Heiden, die sich der Synagoge angeschlossen hatten, auch die Christen, soweit diese nicht schon von Anfang an durch die Missionsarbeit des Paulus in selbstständigen heidenchristlichen Gemeinden organisiert gewesen waren. Aber das war die kleinere Zahl der Christen in der ersten und zweiten Generation. Für das Johannesevangelium ist deshalb bezeichnend, dass in ihm die Pharisäer nicht mehr nur als die Vertreter einer bestimmten jüdischen Lehrweise begegnen, sondern zugleich als oberste Behörde mit gesetzgebender Gewalt und mit richterlichen Befugnissen in der Synagoge. Dieses Bild der Pharisäer führt uns also nicht in die Zeit Jesu. Da waren die Pharisäer nur eine Gruppe unter anderen, sondern in die Zeit des Evangelisten. An drei Stellen des Johannesevangeliums begegnet ausdrücklich der Ausdruck Aposynagogos, anscheinend ein technischer Begriff für die Verstoßung aller derjenigen Gruppen aus der Synagoge, die sich dem pharisäischen Druck nicht beugten. In Johannes 16, Vers 2 sagt Jesus, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Hier wird der Begriff gebraucht im Griechischen. Für den Evangelisten ist die akute Situation seiner Gemeinde also kein unbegreifliches Missgestick, sondern ein in Gottes Plan vorgesehenes und vorhergesehenes Ereignis. Und dies Urteil gilt auch im Blick auf die Verfolgung der christlichen Gemeinde, die mit ihrer Vertreibung aus der Synagoge ja einsetzt, denn es heißt an der genannten Stelle weiter, es kommt die Zeit, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Die Angehörigen der Synagoge genossen, wie ich schon mehrmals gesagt habe, seit Caesars Zeit das Vorrecht, von der öffentlichen Verpflichtung zur kultischen Verehrung des Kaisers und der Göttin Roma befreit zu sein. Stattdessen bekundeten sie ihre Loyalität dem Römischen Reich gegenüber dadurch, dass sie täglich im Tempel zu Jerusalem zwei Opfer für den Kaiser darbrachten. Und sie behielten das Vorrecht der Befreiung vom Kaiserkult auch nach der Zerstörung des Tempels. Mit dem Ausschluss aus der Synagoge verloren die Christen jenes Vorrecht, und weil es für sie ausgeschlossen war, dem Kaiser göttliche Ehren zu erweisen, galten sie als politische Aufrührer, die entsprechend verfolgt wurden. An der zweiten Stelle, die den Begriff Aposynagogos verwendet, lesen wir in Johannes 12 auch von den führenden Mitgliedern der Synagoge, nämlich glaubten viele an Jesus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Aposynagogos. Sie liebten nämlich das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Wir erfahren also, dass in der beschriebenen Situation vor allem angesehene Mitglieder der Synagoge, die verständlicherweise besonders viel zu verlieren hatten und am ehesten dem Druck der Verfolgung ausgesetzt waren, ihren Glauben an Jesus verleugneten. In der Person des Nikodemus begegnen wir einem Vertreter dieser Gruppe, den der Evangelist in einer eindrücklichen Erzählung einführt und vorstellt, um die wankelmütigen Christen zu einem mutigen Bekenntnis einzuladen. Er erzählt, Nikodemus sei zu nächtlicher Stunde heimlich zu Jesus gekommen. Er will also nicht als Sympathisant der Christen erkannt werden. Nachdem er das Gespräch mit der unverbindlichen Versicherung eröffnet hat, er halte Jesus für einen von Gott gesandten Lehrer, stellt dieser ihm in schroffer Weise ins Wort fallend vor die Entscheidung, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Taufe, was verbindliche Bekenntniszeichen der Christen. Man muss in der eingetretenen Situation Farbe bekennen und kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen oder heimlich ein Christ sein. Die dritte Stelle findet sich in der Erzählung von der Heilung eines Blinden am Sabbat. Die Pharisäer vermuteten eine Verletzung des Sabbatgebotes durch Jesus und stellten eine juristische Untersuchung des Vorfalls nach ihrem Gesetz an. Sie lassen auch die Eltern des Geheilten kommen und fragen sie, ist das euer Sohn, der nach eurer Angabe blind geboren wurde? Wie kann er dann jetzt sehen? Da antworteten seine Eltern und sagten, dies ist unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wieso er aber nun sehen kann, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wer ihm die Augen geöffnet hat. Fragt ihn selbst, er ist erwachsen und kann für sich selbst sprechen. Und dazu bemerkt dann der Evangelist, diese Antwort gaben seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, dass jeder aus der Synagoge ausgeschlossen würde, Aposynagogos, der ihn als Christus bekennt. Johannes 9. Wenn es heißt, dass die Eltern sich vor den Juden und ihrem Beschluss fürchteten, obwohl sie doch auch selbst Juden waren, so befinden wir uns deutlich in der Zeit und Situation des Evangelisten, als Juden und Christen sich bereits als getrennte Gruppen gegenüberstehen. Die Eltern sprechen wie Christen bzw. als Christen über die Juden. Zugleich erfahren wir an dieser Stelle, dass das Bekenntnis der Christen zu Jesus als dem Christus der entscheidende Grund ist, sie nicht mehr in der Synagoge zu dulden. Sie hatten beschlossen, dass jeder aus der Synagoge ausgeschlossen würde, der ihn als Christus bekennt. Von da aus versteht man, dass weite Teile des Johannesevangeliums die Entfaltung, Begründung und Verteidigung dieses Bekenntnisses zum Gegenstand haben. Und dementsprechend erklärt der Autor ja auch am Ende seines Buches, wie wir schon gehört haben, der habe das Evangelium geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Er hat freilich keine Missionsschrift geschrieben, um Heiden zu bekehren, sondern eine Kampfesschrift, deren Anlass die Auseinandersetzung mit der pharisäischen Synagoge um dies Bekenntnis zu Jesus als dem Christus war. Und in dieser Auseinandersetzung ging es nicht um einen theoretischen Disput, sondern sie wurde um jene Angehörigen der christlichen Gemeinschaft geführt, die man von jüdischer Seite für die pharisäische Synagoge zu gewinnen oder zu behalten hoffte, während der Evangelist sie zu treuem Festhalten am Bekenntnis zu Jesus Christus ermutigte. Während im Matthäusevangelium, das in gleicher Situation geschrieben wurde, die Auseinandersetzung jetzt in zweiter Linie um das Christusbekenntnis, vor allem aber, wie wir gesehen hatten, um das pharisäische Verständnis des Gesetzes geführt wurde, weil die Pharisäer den Christen Gesetzlosigkeit vorwerfen, spitzt sich der Streit im Johannesevangelium vor allem auf die Person Jesu und die Frage zu, ob er der Messias sei, wie das christliche Bekenntnis lautet. Und das Gesetz tritt nur insofern in den Blick, als die Pharisäer Jesus selbst vorwerfen, er beachte das Gesetz nicht und könne schon deshalb nicht der Messias sein. Ein Vorwurf, der mehrmals erhoben wird. Die Auseinandersetzung um das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus wird teilweise mit harten Bandagen geführt. Das haben wir ja auch im Matthäusevangelium beobachtet. Von den Juden in der Synagoge ist die polemische Behauptung zu hören, Jesus sei keineswegs Gottes Sohn, sondern ein uneheliches Kind. Sie aber hätten den einen Gott als ihren Vater. Als Antwort auf diesen Vorwurf legt der Evangelist den Vorwurf der Teufelskindschaft gegenüber den Juden in Jesu Mund. Wenn Gott euer Vater wäre, heißt es in Johannes 8, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und nach hier gekommen. Ihr stammt aber von dem Teufel als eurem Vater, und was er wünscht, das wollt ihr tun. Diese zweifellos schroffste Aussage des ganzen Neuen Testamentes über das pharisäische Judentum reflektiert also den harten Konflikt jener Zeit. Anscheinend führt die Synagoge auch Johannes den Täufer als Kronzeugen gegen Jesus ins Feld, weil er Jesus getauft hat und folglich höher stehe als Jesus. Dem entgegen stellt der Evangelist den Täufer schon im Prolog seines Evangeliums mit den Worten vor, er kam zum Zeugnis, um von dem Licht, also von Jesus Christus zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Und er lässt, ohne die Taufe ausdrücklich zu erwähnen, den Täufer öffentlich bezeugen, als er Abgesandten aus Jerusalem Rede und Antwort stehen muss, ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dieser ist Gottes Sohn. Entsprechend heißt es an anderer Stelle, Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Dieses Zeugnis des Johannes für den Messias Jesus hat freilich für den Evangelisten einen vergleichsweise geringeren Wert, wie wir aus einem Wort Jesu an die Juden erfahren. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat ein wahres Zeugnis abgelegt. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Und dieses größere Zeugnis dafür, dass Jesus der Messias ist, ist ein doppeltes Zeugnis, entsprechend dem den Juden ausdrücklich aus eurem Gesetz, wie es heißt, vorgehaltenen Rechtssatz, dass ein einziger Zeuge zur Verurteilung nicht ausreicht, aber das Zeugnis von zwei Menschen ist wahr. So heißt es im 5. Buch Mose. Dieses doppelte Zeugnis ist einerseits das Zeugnis des Vaters, andererseits das eigene Zeugnis des Sohnes. Das heißt in Johannes 8, Vers 18, ich selbst lege Zeugnis über mich ab und der Vater, der mich gesandt hat, legt Zeugnis über mich ab. Das Zeugnis des Vaters fällt mit dem der Heiligen Schrift bzw. des Mose zusammen, den die Synagoge für den Verfasser der fünf Bücher Mose gehalten hat. Es heißt nämlich in Johannes 5, auch der Vater, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis gegeben. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr überzeugt seid, in ihnen ewiges Leben zu haben. Sie sind es aber, die von mir zeugen. Der euch verklagt, ist schon da, nämlich Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn würdet ihr Mose glauben, würdet ihr mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Aus diesem Abschnitt ist zu entnehmen, dass zwischen den pharisäischen und den christlichen Theologen über das richtige Verständnis des Alten Testamentes gestritten wird, dem die Christen ein Zeugnis für ihr Bekenntnis zu Jesus als dem Christus entnehmen. Diese Kontroverse führt der Evangelist freilich nicht im Einzelnen aus, denn sie ist ja den Lesern bekannt und würde ihnen somit nichts Neues sagen. Darum begnügt er sich damit grundsätzlich und zugleich polemisch an die christliche Interpretation des Alten Testamentes zu erinnern. Anders steht es mit dem Selbstzeugnis Jesu, das der Evangelist ausführlich entfaltet. Die schon erwähnte Tatsache, dass er mit der ihm vorliegenden Evangelienüberlieferung so frei umgehen kann, wie er es tut, lässt erkennen, dass diese Überlieferung seiner Gemeinde noch nicht als eine wesentliche Lehrgrundlage neben ihrem Glaubensbekenntnis bzw. ihrem Katechismus vertraut war. Und er benutzt die Freiheit, die ihm dadurch eingeräumt ist, um eine in weiten Teilen neue Evangelienschrift zu verfassen, die das christliche Bekenntnis in Erzählung und Selbstzeugnis Jesu entfaltet. Auf diesem Wege will er seine Gemeinden zum Festhalten an diesem Bekenntnis ermutigen. Im Mittelpunkt dieses Selbstzeugnisses Jesu stehen sieben Wundererzählungen. Und die Zahl sieben, die Zahl der Ganzheit, zeigt, dass diese sieben Erzählungen exemplarisch für das ganze Wirken Jesu repräsentativ sein sollen. Für drei dieser Erzählungen hat er auf die ältere Evangelienüberlieferung zurückgegriffen, nämlich für die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten in Kapernaum, für die Speisung der 5000 und für Jesu Seewandel. Zu den beiden Erzählungen von der Heilung eines Lahmen und eines Blinden, die beide am Sabbat erfolgen und Anlass zu heftigen Kontroversen mit den Pharisäern geben, gibt es in der älteren Überlieferung nur entfernte Parallelen, während die Erzählungen von der Hochzeit zu Kana und der Auferweckung des Lazarus keinerlei Vorlagen oder Vorbilder in der uns bekannten Tradition haben. Als erste dieser sieben Wundertaten erzählt der Evangelist das Weinwunder von Kana. Und diese Erzählung versieht er mit einer Schlussbemerkung, die erkennen lässt, wie er die Wundergeschichten überhaupt verstanden wissen will. Das heißt nämlich, dies ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Zweifellos hat er bei dieser Bemerkung das Mirakulöse im Blick, das sich in allen sieben Wundern ereignet und das er auch in allen Fällen deutlich als Selbstzeugnis Jesu herausstellt. Freilich geht es ihm nicht um einen bloßen Mirakel, Glauben, was sich schon daran zeigt, dass er nie von einem Wunder spricht, sondern stets den Ausdruck Zeichen verwendet. Und dieses Zeichenhafte entfalten einzelne Reden, die sich an die Erzählungen anschließen. So folgt auf die Heilung des Blinden eine Rede unter dem Motto: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die wunderbare Brotvermehrung wird mit dem Wort gedeutet: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals mehr Durst haben. Und in der Erzählung von der Auferweckung des Lazarus hören wir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es sind vor allem diese Deutungen, die das Interesse des Schriftstellers verraten. Sie alle enthalten das von der pharisäischen Synagoge bestrittene und bekämpfte Bekenntnis, dass Jesus der Christus sei, in der Weise, dass sie den bloßen Namen oder Titel Christus in seine Bedeutung überführen. Diese Bedeutung findet sich nicht nur oder findet nicht nur Ausdruck in den schon genannten Bildern vom Brot des Lebens und vom Licht der Welt. Jesus ist auch der gute Hirte, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der großartige Prolog, der das Evangelium eröffnet, beginnt mit dem Satz: Im Anfang war das Wort, um dann zu erklären, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und dass wir seine Herrlichkeit sahen, voller Gnade und Wahrheit, also Jesu messianische Herrlichkeit. In allem, was wir zuletzt gesagt haben, gibt sich ein gebildeter Schriftsteller zu erkennen, der sich als solcher durch eine fundierte theologische Reflexion und eine überzeugende Kraft der erzählerischen Darstellung ausweist. Dies Urteil würde sich bestätigen, könnten wir unseren Blick auf alle Abschnitte ausdehnen, die von der Hand dieses Schriftstellers stammen, wozu unter anderem auch das Gespräch mit der samaritanischen Frau am Brunnen von Sychar oder das letzte Mal mit der Fußwaschung und der Abschiedsrede Jesu gehört. Aber dazu reicht natürlich die Zeit nicht aus. Ist aber mit solcher Beobachtung und solchem Urteil das Rätsel des Johannesevangeliums nicht gelöst? Wir sind auf eine bestimmte historische Situation gestoßen, in der die christliche Gemeinde aus der Synagoge vertrieben, sich gegenüber den Anfeindungen und Anfechtungen von Seiten des pharisäischen Rabbinats ihres zentralen Bekenntnisses, dass nunmehr die christliche Identität außerhalb der jüdischen Kultgemeinde begründen muss, vergewissert und ihre Glieder in die Lage versetzt, den Abwerbungsversuchen von Seiten der Synagoge begründet zu widerstehen. Ist damit nicht der schriftstellerische Charakter des Johannesevangeliums hinreichend erkennbar geworden, eine Abfassungszeit etwa um die Jahrhundertwende festgelegt, die Absicht des Verfassers erkannt, auch wenn wir ihn persönlich nicht kennen? Ja und nein müssen wir auf diese Frage antworten. Ja, insofern es kein Zweifel sein kann, dass die bisherigen Beobachtungen einen wesentlichen Aspekt des uns vorliegenden vierten Evangeliums erfassen und dass sie uns mit einem Evangelisten bekannt gemacht haben, bei dem sich die Kraft der theologischen Reflexion und die Kunst der erzählerischen Darstellung die Waage halten. Er ist es vor allem, dem das Johannesevangelium seine theologische Faszination verdankt. Nein, deshalb, weil man gerade einem so fähigen Schriftsteller nicht zutrauen kann, ein formal so unzulängliches Buch verfasst zu haben, als welches sich das Johannesevangelium mit seinen pausenlosen Brüchen, Unordnungen, Ungereimtheiten, Wiederholungen und auch Widersprüchen nun einmal darstellt. Nein, auch deshalb, weil sich viele Abschnitte und Aussagen des Johannesevangeliums gar nicht den Gedanken und Vorstellungen zuordnen lassen, die wir als charakteristisch für den Verfasser dieser Schrift herausgestellt haben. Was uns bisher begegnete, ist ein wesentlicher oder gar der wesentliche Aspekt im Johannesevangelium, nicht aber ein Gesichtspunkt, der alles zu erhellen imstande ist, was wir im vierten Evangelium lesen. Nein, auch noch aus einem anderen Grund. Während Jesus nämlich nach dem Bericht der älteren Evangelien am Ende einer kaum einjährigen Wirksamkeit zu jenem Passafest nach Jerusalem zieht, das zu seinem Todespassa wird, berichtet das Johannesevangelium von mindestens 4 Reisen nach Jerusalem, davon 3 zu einem Passafest, sodass sich das Wirken Jesu auf wenigstens 4 Jahre ausdehnt. Die Erzählung vom Einzug in Jerusalem und von der Tempelreinigung kann darum merkwürdigerweise schon am Anfang des Johannesevangeliums stehen und sich bei Jesu erstem Besuch in Jerusalem ereignen, Johannes 2. Und während nach den älteren Evangelien Jesus am Tag vor seinem Tode, dem Donnerstag, unserem Gründonnerstag, mit seinen Jüngern das Passahlamm schlachtet und das Abendmahl einsetzt, der folgende Karfreitag, also der erste Tag des auf das Passahmahl folgenden Festes der ungesäuerten Brote war, eine ganze Woche gefeiert wurde, stellt das Johannesevangelium mit Nachdruck heraus, dass Jesus am Karfreitag zu der Stunde stirbt, in der man das Passahlamm schlachtet. Die Festtage sind also um einen Wochentag verschoben. Das sind auffällige und gewichtige Änderungen, und weil sie in Kenntnis der älteren Berichte vorgenommen worden sind, müssen sie mit Absicht erfolgt sein. Doch lässt sich nicht erkennen, welche Absicht jener Schriftsteller, dessen Hand wir bisher beobachtet haben, bei solchen gewichtigen Änderungen geleitet haben könnte. Anscheinend beobachten wir eine zweite Hand, die über das ganze Evangelium gefahren ist und die ihm auch die jetzige äußerlich so unbefriedigende Form gegeben hat. Dass es sich tatsächlich so verhält, das zeigt ein Blick auf den ersten Johannesbrief. Und dieser Blick erlaubt zugleich, die zweite Hand näher zu beschreiben. Der sogenannte erste Johannesbrief ist in Wirklichkeit kein Brief, sondern eine Art Predigt oder Ansprache. Sprache, Stil, Begriffe und Gedanken dieses Schreibens stehen in so enger Beziehung zum Johannesevangelium, sodass sich, wie immer man die Abfassungsverhältnisse im Einzelnen zu bestimmen vermag, beide Schriften gegenseitig interpretieren und auch das große Thema des Johannesevangeliums, das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, wird im ersten Johannesbrief in deutlicher Weise angeschlagen. Angesichts dessen fällt aber eine bemerkenswerte Differenz zwischen dem Johannesevangelium und dem ersten Johannesbrief ins Auge. In beiden Schriften begegnen Gegner, denen gegenüber der Autor das Bekenntnis, Jesus sei der Christus, verteidigen muss. Während diese Gegner aber im Johannesevangelium, wie unsere bisherigen Beobachtungen gezeigt haben, unzweideutig Juden sind, nämlich die einflussreichen Vertreter des pharisäischen Rabbinats, stammen die im ersten Johannesbrief bekämpften Gegner ebenso unzweideutig aus den eigenen Reihen, aus der christlichen Gemeinde selbst. Der Verfasser nennt sie Antichristen und er sagt von ihnen, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Damit rückt eine innerchristliche Spaltung vor unsere Augen. Der Verfasser des ersten Johannesbriefes bekämpft Gegner, die vom rechten Glauben abgefallen sind. Die von ihm als Antichristen bezeichneten Leute sind christliche Lehrer, die nach Meinung des Verfassers eine Irrlehre verkündigen. Diese Irrlehre wird auch deutlich beschrieben und diese Beschreibung lässt verstehen, warum der Autor des ersten Johannes ihnen gegenüber das Bekenntnis verteidigen muss, Jesus sei der Christus. Wir lesen an einer aufschlussreichen Stelle, 1. Johannes 4, zunächst die Mahnung und Aufforderung, ihr Lieben, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Das ist die Warnung vor diesen Irrlehrern. Danach wird das Kriterium angegeben, nach dessen Maßstab man Wahrheit und Irrtum voneinander unterscheiden kann. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der den Jesus nicht bekennt, einige Handschriften lesen an dieser Stelle, der den Jesus auflöst, der ist nicht von Gott. Zum Verständnis dieser Beschreibung von Lehre und Irrlehre muss man wissen, dass es am Rande der frühen Christenheit, jedenfalls um die Jahrhundertwende schon, eine Strömung gab, die wir als Doketismus bezeichnen. Ihre Vertreter, die Doketen, hingen einem gnostisch-dualistischen Weltbild an. Sie hielten den geistlichen Teil des Menschen für einen göttlichen Lichtfunken, der von bösen Mächten in das Gefängnis des Leibes gefesselt wurde und seiner Erlösung harrt. Die Erschaffung der sichtbaren Welt aber führten sie auf diese gottfeindlichen Mächte zurück. Für diese Doketen war es undenkbar, dass sich der himmlische Christus, der ihnen die rettende Erkenntnis über die Wahrheit des menschlichen Seins gebracht hat, mit der nichtigen Materie des Fleisches, also dieser teuflischen, dämonischen Substanz, hätte verbinden können. Denn ihre Erlösung, ihr Programm war ja nicht die Erlösung der Welt, sondern die Erlösung von der Welt. Sie lehrten darum entweder, Jesus habe auf Erden einen Scheinleib getragen. Auf diese Ansicht geht der Ausdruck Doketismus zurück. Dokein heißt eben scheinen im Griechischen. Oder sie vertraten die Auffassung, ein edler Mensch mit Namen Jesus habe sich als Gefäß für den Christus zur Verfügung gestellt, der wie eine Taube vom Himmel kommend bei der Taufe in diesem Jesus Wohnung nahm, den er aber vor dessen Kreuzigung wieder verließ. Es liegt am Tage, dass es sich bei den Irrlehrern, die der erste Johannesbrief bekämpft, weil sie leugnen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist und die den Jesus nicht bekennen, um Vertreter dieses Doketismus handelt. Der ganze erste Johannesbrief setzt sich mit ihren Ansichten auseinander, zu denen auch ihre Behauptung gehört, sie seien sündlos und benötigten keine Vergebung, weil ja der göttliche Geist in ihnen nicht sündigen könne, der Leib aber nicht eigentlich zu ihnen gehört und man mit ihm machen kann, was man will. Wenn der Verfasser des ersten Johannes seine Schrift mit dem hymnischen Satz eröffnet, er wolle verkündigen, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben und unsere Hände betastet haben, so setzt er gleich zu Beginn einen massiven antidoketischen Akzent und dieser Akzent zieht sich durch sein ganzes Schreiben hindurch. Kehren wir nach diesem Blick auf den ersten Johannesbrief nunmehr zum Johannesevangelium zurück, so können wir feststellen, dass wir mit dem Verfasser des ersten Johannesbriefes jener zweiten Hand begegnet sind, die das ursprüngliche Evangelium durchgehend bearbeitet und ergänzt hat. Denn diese zweite Hand ist daran zu erkennen, dass sie sich nicht gegen die jüdischen Gegner wendet, die das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus nicht mehr in der Synagoge dulden wollen, sondern gegen die Doketen, die zwar das Christusbekenntnis bejahen, aber bestreiten, dass der Christus ein wahrer Mensch gewesen sei. Wenn diese beiden Hände auf den ersten Blick nicht immer deutlich zu unterscheiden sind, liegt das daran, dass das positive kirchliche Bekenntnis, das den einen wie den anderen Gegnern entgegengehalten wird, von beiden Händen gleichlautend formuliert und beschrieben werden kann. Denn wenn die erste Hand das von ihr verfasste Evangelium mit den im Hinblick auf die Synagoge überlieferten Worten schließt, es sei geschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit er durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen, dann kann die zweite Hand diese Sätze unverändert übernehmen. Beiden Verfassern geht es um das Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist. Sie geben diesem Fundamentalansatz nur eine jeweils andere Betonung. Die erste Hand sagt gegenüber der jüdischen Synagoge, der Messias, den ihr weiterhin erwartet, ist schon gekommen. Jesus ist der Christus. Die zweite Hand sagt gegenüber den christlichen Doketen, das Wort wurde Fleisch, der Christus ist als wahrer Mensch, nicht aber in einem Scheinleib erschienen. Jesus, der Mensch Jesus, ist der Christus. Vermutlich hat derjenige, der die zweite Hand führte, das, was die erste Hand geschrieben hatte, von vornherein in seinem eigenen Sinn, also in antidoketischer Sinngebung, verstanden und aufgefasst. Denn er hatte keine Auseinandersetzung mehr mit der Synagoge, um das christliche Bekenntnis zu führen. Und er hat darum möglicherweise auch die historische Situation, in der die erste Hand geschrieben hatte, gar nicht mehr wahrgenommen. Jedenfalls sind für ihn die Juden, mit denen Jesus sich in dem ursprünglichen Evangelium auseinandersetzt oder der Evangelist sich auseinandersetzt, weder die Zeitgenossen Jesu noch die Pharisäer und Rabbiner, die in der Generation nach der Zerstörung Jerusalems die christliche Gemeinde aus der Synagoge vertreiben, sondern er versteht sie als Chiffre für die falschen Propheten seiner Gegenwart, also für die Doketen, die er als Antichristen bezeichnet. Weil er solcherweise das Evangelium erster Hand in seinem eigenen Sinn liest und versteht, schreibt er kein neues Evangelium, wohl aber schreibt er das ihm vorliegende Evangelium fort. Er hält also den überlieferten Bestand fest, ergänzt ihn aber durch kürzere oder längere Abschnitte, wobei vor allem die meist recht kurzen Worte und Gespräche Jesu, die sich im Evangelium der ersten Hand finden, zu längeren Reden erweitert werden. Und alle diese Erweiterungen und Ergänzungen dienen dazu und geben sich auch dadurch zu erkennen, dass sie die Anschauungen der Doketen zu bestreiten und die wahre Menschheit Jesu herauszustellen, sich bemühen. Wir machen uns das Verfahren dieser zweiten Hand an einigen wenigen Beispielen, die die Zeit noch zulässt, deutlich. Im Evangelium der ersten Hand wird das Zeichen der wunderbaren Brotvermehrung von Jesus mit den eben schon genannten Worten gedeutet. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals mehr Durst haben. Daran schließt die zweite Hand eine längere Rede an, die in den Worten gipfelt. Mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Die zweite Hand bringt also das Wort vom Brot des Lebens in Beziehung zur Mahlfeier der Gemeinde, die ja seit je zum Gedächtnis des Leidens und Sterbens Jesu begangen wurde. Und zwar setzt sie die Einsetzungsworte, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, die ihrem Ursprung nach nicht die Substanzen von Leib und Blut, sondern das Geschehen des Todes Jesu ansprechen, in eine pointierte und massive Verbindung zu der wahren Menschheit, zu den Substanzen der realen Leiblichkeit Jesu. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Die Mahlfeier der Gemeinde wird auf diese Weise zu einem betont antidoketischen, zu einer betont antidoketischen Feier. Und es liegt am Tage, dass sich jeder zu der wahren Menschheit Jesu bekennt, der an einer so gedeuteten Mahlfeier teilnimmt. Demgegenüber wissen wir aus Nachrichten der alten Kirche, dass die Doketen die Feier der Eucharistie wegen deren Beziehung auf das Leiden und Sterben Jesu ablehnten, das für sie ja nur ein scheinbares Leiden und Sterben war. Wir können also beobachten, wie sich aus bestimmten Lehrmeinungen entsprechende Lebensweisen in den verschiedenen Gemeinden ergeben und in welcher Weise der Evangelist zweiter Hand seine Lehrmeinung im Evangelium verbunden mit der Abendmahlsfeier verankert. Ich weise ferner auf zwei Szenen hin, die erst die zweite Hand in die Passionserzählung des Johannesevangeliums eingefügt hat. Einmal heißt es, Pilatus habe Jesus geißeln lassen. Und nachdem die Soldaten Jesus den Purpurmantel angezogen und die Dornenkrone aufgesetzt und ihm ins Gesicht geschlagen hatten, habe er ihn den Juden mit den Worten vorgeführt, seht, welch ein Mensch. Pilatus will damit die Lächerlichkeit der Anklage dartun, diese elende und blutüberströmte Gestalt sei ein König. Für den Erzähler aber demonstriert Pilatus auf diese Weise zugleich öffentlich die wahre Menschheit Jesu. In der anderen Szene begegnet ein Soldat, der den Gekreuzigten mit einem Speer in die Seite sticht Und sogleich, heißt es, kam Blut und Wasser heraus. Die zweite Hand will auf diese Weise demonstrieren, dass keineswegs ein Scheinleib am Kreuz gehangen hat. Und mit der auf diese Szene folgenden Erläuterung hebt er zudem noch die Wichtigkeit dieser Beobachtung hervor. Und wer das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr.